Ich habe jetzt 10 Jahre in der Praxis gearbeitet und habe dort gewisse Dinge gelernt, die ich während des Studiums nicht gelernt habe. Es ist ja so, wenn man studiert, studiert man an der Uni, danach kommt man an die Klinik und alles hat so seine Ordnung und seine Routine und man hat nicht so wirklich Zeit zum Nachdenken, um selber zu fragen sich, warum ist das so und warum ist das nicht so. Und so lernt man etwas und wenn man dann auf sich ganz allein gestellt ist, merkt man es, was man kann und was man nicht kann. In der Klinik hat man Oberärzte und Chefs hinter einem stehen, man kann Fragen stellen. Aber jetzt kommt man in die Praxis und ist so ganz alleine mit dem Patienten und muss jetzt seine Kunst, die man gelernt hat, ausüben. Und sicherlich, wenn man anfängt, so war es auch bei mir, denkt man, man hat es ja alles verstanden, nicht wahr? Man denkt, man weiß, was man tun soll, man hat ja genug studiert, genug ausgeübt in der Klinik und will jetzt das eben auf Praxisebene tun. Und so fand ich mich vor 10 Jahren in der Praxis und wollte natürlich, als Arzt will man ja den Menschen immer helfen. Man will ja das tun, was gut ist. Man will ihn heilen, wenn möglich, von seinen Krankheiten. Und eines der ersten Dinge, die ich feststellte, war, dass ich auf die Fragen der Patienten nicht wirklich antworten konnte. Als Patient hat man natürlich eine hohe Erwartung vom Arzt. Man denkt, der weiß alles, weil er hat ja studiert, nicht? Aber das Studium und das Leben ist manchmal nicht so dasselbe. Und so habe ich zum Beispiel gelernt im Studium, dass die Ohren, wenn sie zufahren, ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt, also wenn die Ohren zufallen, dann ist das meistens, weil man zu wenig Wasser getrunken hat oder man zu dünn ist. Und so kamen meine Patienten, die ersten mit den zugefallenen Ohren und ich verordnete natürlich mehr Wasser, ja, dass sie trinken sollten. Und ein älterer Herr, ich kann mich noch gut erinnern, er hatte meinen Rat ernst genommen, hatte das umgesetzt und kam nach weiß nicht wie viel Zeit und sagte mir, Herr Doktor, ich trinke jetzt 3 Liter Wasser am Tag, aber meine Ohren fallen immer noch zu. Und jetzt ist man natürlich als Arzt gefordert, was sagt man? Man kann natürlich sagen, es fehlt noch einen halben Liter, oder? In diese Sache hinein. Aber ist das wirklich fair? Ist es richtig? Man kann auf die andere Schiene gehen und sagen, naja, dann vielleicht haben ihre Großeltern dasselbe gehabt, dann haben sie es geerbt. So, ist ja nicht so schlimm, können nichts tun und lassen es so liegen. Aber auch das ist nicht so eine befriedigende Antwort. Und diese Fälle mit Patienten, darauf ich nicht wusste, was ich antworten sollte als Ursache für die Krankheit, wenn die Patienten fragen, von wo kommt das, dann erwarten sie ja eine Antwort. Und diese Antwort hatte ich in den meisten Fällen nicht. Weil die Medizin sie nicht hat. Sie können in die Bibliothek gehen, die medizinischen Bücher nehmen und nach Ursachen suchen. Und Sie werden keine genaue Ursache finden für die Erkrankungen des Menschen. Ja, wenn es ein Unfall ist, wenn etwas ganz offensichtlich ist, dann findet man das. aber sie können nicht gehen, zum Beispiel für Migräne. Ich habe einen Fall einer Patientin mit 33 Jahren. Sie hat eine einseitige Migräne der linken Kopfseite seit 13 Jahren. Und die Migräne kommt manchmal und hält 2 bis 3 Tage an. Sie muss erbrechen, hält die Medikamente nicht im Körper, weil sie ja erbrechen muss. Also muss dann der Notarzt manchmal kommen und sie spritzen die Medikamente, damit sie irgendwie eine Linderung der Beschwerden hat. Wo können wir die Ursache für die Migräne finden? Haben wir eine? Eines der Krankheiten am Ohr ist die Entzündung des Trommelfells. In dem Sinne, dass sich auf dem Trommelfell eine rötliche Haut bildet. Ist keine Haut, das sind so, wie wir nennen es im Umgangssprache, wildes Fleisch. Granulationen im medizinischen Terminus. Da wächst auf dem Trommelfell so eine rote, fleischige Sache. Warum wächst sie? Warum ist sie da? Und wenn sie da auf dem Trommelfell wächst, dann, weil sie ja keine Haut hat, wachsen dort dann auch die Keime. Dieses Wachstum dieser Haut tut nicht weh. Meistens wird man aufmerksam darauf, dass man was hat, weil das Ohr so voll wird mit dem Sekret, die Keime machen, dass es dann zufällt oder es läuft raus und es riecht nicht gerade angenehm, diese bakterielle Soße. Und so, was tut man damit? Wie gehe ich damit um? Wir haben natürlich ein paar Dinge, die das Ganze zurückschieben, aber was mache ich, wenn es immer wieder kommt? Der Patient möchte eine Antwort auf, warum werde ich krank? Das ist eine faire Frage, die er hat. An die Medizin, ja oder nein? Ja, weil, schauen Sie, wenn Sie einen Schaden haben am Haus, nehmen wir an, die Wand wird feucht. Und Sie rufen den Handwerker. Was erwarten Sie von ihm? Dass er kommt und sagt, ist ja wunderbar, der Fleck da an der Wand. Ich habe zum Anbieten 3, 4 verschiedene Sorten von guten Trocknern, Föhns. Ja? Die können Sie einstellen direkt auf diese nasse Wand und die kriegen das wieder trocken. Wäre das, was Sie von einem Handwerker erwarten? Oder dass er kommt und sagt, ich habe eine gute Farbe, die deckt das Ganze zu, wir pinseln die Wand und die Feuchtigkeit ist damit aus dem Raum verbannt. Seid ihr damit zufrieden? Auch wenn wir keine Handwerker sind, so wäre das nicht wirklich die Idee, die wir von einem Handwerker erwarten. Wir wollen ja wissen, woher kommt das Wasser. Und wir wollen von der Wand, dass das Wasser nicht mehr da ist. Es nutzt nichts, wenn wir nur eine Farbe drüber pinseln und wenn dann das Wasser dann doch irgendwo kommt, dann machen wir die Wand mehr von Farbe und wenn die Farbe nicht ausreicht, dann tun wir noch mal Bretter davor. Wenn wir die Föhn uns zu teuer sind. So, was tun wir, wenn wir ein Problem irgendwo haben? Und so erwartet man, ob das jetzt ein Maurer ist oder ein Handwerker am Auto. Wir erwarten doch, dass das Problem erkannt wird und gelöst wird. Wir haben eine Ordnung in unserem Alltag, die festgelegt ist, die man nicht einfach umgehen kann. Und die Ordnung, die wir so kennen, ist: Ich muss zuerst erkennen, Ursache. Ursache finden. Zweitens wäre Ursache beheben. Und das wäre drittens den Schaden, die Therapie, ja, die. Das, was kaputt gegangen ist, wieder herstellen. So, das ist so eine Ordnung bei jeder handwerklichen Sache, die man durchgeht. Und wenn man das jetzt in der Medizin tun will, dann hat man ein Problem. Weil wir den ersten Punkt nicht wissen. In etwa 90% aller Krankheiten, ob das die Migräne ist, die Meningitis, der Schwindel, der Krebs, der Zucker, ob Typ 1 oder Typ 2, ob was auch immer wir haben, wir wissen nicht wirklich, woher es kommt. Und somit können wir die Ursache ja nicht beheben. Also was tun wir? Wir versuchen, das Symptom, das da ist, zu bekämpfen. So bekämpfen wir den Wasserschaden mit dem Föhn. Das ist ein komisches Bild, aber es ist ein Bild, das in der Realität sehr stark zutrifft. Wir versuchen, mit einer Farbe über das Symptom zu pinseln, ohne es zu begreifen, warum es da ist, ohne es zu begreifen, was die Ursache ist, damit wir dann, nachdem wir die Ursache behoben haben, sagen, okay, jetzt gucken wir, welchen Schaden zu reparieren ist. So stürzen wir uns in der Medizin auf die Behandlung. Gehen Sie zum Doktor, dass er Ihnen sagt, warum Sie krank sind? Ja, manchmal ist das ja ganz gut, wenn man eine chronische Krankheit hat. Aber man wäre ja sehr froh, der Doktor würde einen schnell heilen durch irgendeine Therapie, durch irgendein neues Medikament, durch irgendeine Methode, die da jetzt neu auf dem Markt ist, nur damit wir wieder von unseren Beschwerden los sind. Aber wir wissen nicht, woher sie kommen. Und in dieser Situation befand ich mich vor 10 Jahren und konnte natürlich auch nirgendwo zurückgreifen auf Literatur. Sie wissen ja, die Wissenschaft gründet sich auf was? Auf Literatur. Man geht und studiert etwas, man greift zurück auf was andere schon rausgefunden hat, und setzt die Dinge schön zusammen und kommt dann selber zu einer Erkenntnis, wo andere schon längst darauf gekommen sind manchmal. So ist die Wissenschaft darauf gebildet, dass einer auf den anderen sich gründet. Der eine findet das raus, der andere das, und dann kommt der Dritte und sagt, aus euch zwei mache ich etwas Neues. So lag es nicht in der Natur der Dinge, dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, nachzugucken irgendwo. Weil wo soll ich suchen? Wie werde ich es herausfinden? Was ist genau die Ursache meines Trommelfells, dass es eine Entzündung hat? Was ist die Ursache des Tinnitus? Was ist die Ursache des Schwindels? Die Halsschmerzen, die chronischen. Wie soll ich sie lösen? Der Allergie und all das, was so in meinem Fach als Hals-Nasen-Ohrenarzt liegt. Es war also keine Möglichkeit, außer ich finde es selber raus. Das heißt, ich muss irgendwie am Modell es sehen und erkennen. Wir wissen ja manchmal, wie erkenne ich, wie die Wand nass wird. Manchmal muss man halt rundherum gehen, vielleicht ein bisschen reinschauen, gucken, läuft dort eine Bahn, ein Schlauch oder ein Rohr. Was findet sich dort, damit es dort feucht ist? So, man kann also, wenn man sich das Teil anguckt, nach einer gewissen Weise des Vorgehens doch so manches herausfinden, wie es passiert, wieso es entsteht. Und so war meine einzige Methode, die ich zur Wahl hatte, war, den Menschen zu fragen. Und ich fing an, mit meinen Patienten zu reden, um zu gucken, wie sind die Lebensumstände? Wie läuft ihr Leben so generell? Sicherlich habe ich das am Anfang sehr zögerlich gemacht. Das heißt, ich habe, wenn ich mich noch gut erinnere, ich kam eines Morgens in die Praxis und ich hatte eine Patientin und sie hatte Schwindelanfälle. Und ich habe alle Untersuchungen gemacht, die man so machen kann in der HNO, um zu schauen, ist das Schwindelorgan okay und das Ohr und die Nervenstränge. Und alle Untersuchungen waren richtig und gut. Sie hatte ja die Anfälle nur gelegentlich. Sie hielten dann einige Tage an, wo sie sagte, ich kann nicht mal aufstehen aus dem Bett, ich muss dann zur Toilette kriechen oder so, dass ich nicht umfalle. Mit Erbrechen und Übelkeit, das hatte alles so laut der Anamnese eine Geschichte mit dem Gleichgewichtsorgan. Aber wie soll ich das jetzt nachvollziehen? Wieso kommt das Gleichgewichtsorgan aus seinem Gleichgewicht? Und so fragte ich sie, was so es gibt in ihrem Leben an Umständen. Und sie erzählte mir einige Sachen, unter anderem, was mir geblieben ist, ist ja schon lange her, ist, dass sie große Sorgen hatte um ihre Tochter und mit ihrer Tochter in einer schwierigen Situation war. Und dann hatte ich an dem Tag 3 Schwindelpatienten und all das, was sie mir erzählten, war sehr ähnlich. Alle waren irgendwo in einer Konfliktsituation. Und da dämmerte es und ich sagte, kann es sein, dass diese Situation, die ja äußerlich subjektiv ist, die körperliche Krankheit machen kann? Und so tastete ich mich langsam an den Patienten ran und mit der Zeit hat sich dann daraus das gebildet, was ich Ihnen erkläre. Ich habe über die Jahre Dinge erkennen können in der Struktur des Menschen, die ganz genau festgesetzt sind, wo man genauestens feststellen kann, warum die Krankheit kommt. Und zwar nicht nur nach Raten, es könnte ja das sein. Nicht? Wir sind ja in der Medizin so, wenn ein Mensch raucht und er kriegt einen Infarkt, dann wer ist die Ursache? Das Rauchen. Wenn wir jetzt einen Menschen haben, der nicht raucht und kriegt einen Infarkt, was ist dann die Ursache? Ja, was machen wir dort? Und wenn jetzt wir einen Menschen finden mit einem Lungenkarzinom, dann sagen wir, okay, was ist das Problem? Wir sagen, es ist das Rauchen. Aber können wir das beweisen, weil ein Nichtraucher, jemand, der noch nie geraucht hat, bekommt denselben Typus von Krebs wie ein Raucher. Wie kann ich jetzt sicher sein? Der Rauch macht es. Dem Raucher sagen wir, ja, hör auf zu rauchen, der Rauch macht dir den Krebs. Aber was sagen wir dem anderen, der nicht geraucht hat und noch nie geraucht hat? Er hat aber denselben Typus von Krebs, nicht den anderen. Es gibt ja ein paar Arten von unterschiedlichen Krebssorten, ja, die wir haben in der Lunge und in anderen Geweben. Die Frage ist, wo entsteht er? Und wenn wir da nicht das Rauchen finden, dann finden wir die Fettleibigkeit. Und wenn wir die Fettleibigkeit nicht haben, wir haben ja hier in Europa und in Amerika, dass die meisten Menschen, die auch ein bisschen beleibter sind, auch ihren Zucker haben. Ja? Aber jetzt komme ich durch meine Vortragstätigkeit doch in der Welt recht viel herum und war auch etliche Male in Asien. Da ist es ein Land in Myanmar, ist neben Thailand. Und hier ist 70% der Bevölkerung hat Zucker. 70%. Aber die Leute sind alle dünn und schmal, das sind die Asiaten. Ja, so wieso kriegen sie den Zucker, ohne dass sie dick sind? Weil wir sagen ja, abnehmen und dann geht der Zucker weg. Ja, oder dann wird die Sache wieder gut. So, wir haben so Puzzleteile, aber wir haben kein Gesamtbild. Und damit wissen wir nicht wirklich, dass wir sagen, tu das und du wirst sicherlich keinen Herzinfarkt bekommen. Kann ein Arzt das sagen? Er kann es nicht sagen, weil er hat eine Menge von Risikofaktoren, die sozusagen den Herzinfarkt machen können. Aber es sind alles nur Risikofaktoren. Es sind keine Dinge, wo jemand sagen kann, so ist es. So wie der Handwerker, der kann nachgucken, kann Ursache und Wirkung zusammenbringen und kann die Sache beheben. Und so sind wir in der Medizin, in dieser schwierigen Situation, dass wir nicht wirklich so wie ein ganz normaler Handwerker die Dinge im Leben anpacken können und die Ursache beheben. Und so habe ich auch recht Anfang meines Studiums klar gesehen, naja, wenn wir die Ursache nicht finden, dann stützen wir uns auf die Therapie, wir schauen, was kann ich tun, weil wenn ich es eh nicht finden kann, dann kommen wir ja nicht so weit. So, was habe ich gefunden in der Beobachtung? Und wenn man so ein bisschen studiert hat, dann will man ja immer auch wissenschaftlich sein. Aber wie kann man wissenschaftlich sein, wenn man keinen Zugriff auf Studien hat, die etwas über die Ursache sagen, die nicht nur einen Risikofaktor beschreiben, ja, eine Möglichkeit, sondern die sagen, okay, so ist es. So kann man sich nicht wirklich auf diese Dinge zurückziehen. Man kann zwar Hinweise in so manchen Studien finden, aber man findet keine hundertprozentige Sicherheit. Und ich denke, wir alle wollen doch hundertprozentige Sicherheit, oder? Wir wollen doch nicht hingehen und bei einer ernsten Krankheit sagen, das ist die Ursache, wir beheben sie und dann haben wir doch kein Ergebnis, dass unser Leben gesund wird, wenn wir so das Rheuma zum Beispiel nehmen oder ja, das über Jahre, Jahrzehnte leiden die Menschen. Und man könnte doch, wenn man die Ursache hat, das Ding wieder auslöschen, es wieder wegtun. So, ich muss dennoch wissenschaftlich arbeiten, damit ich in der Wissenschaft, sage ich jetzt mal, auch nicht unbedingt anerkannt bin, aber damit das Ganze nicht nur die Beobachtung eines Menschen ist, ja, eines Einzelnen, der jetzt seine Beobachtungen beschreibt. Es muss irgendwie Struktur und eine Basis haben. Und in meiner Denkweise habe ich etwas gefunden, was uns Sicherheit gibt und was auch wissenschaftlich ist, auch wenn es nicht Studien als Belege hat, sondern ich finde, das ist entscheidend in der Wissenschaft, dass wir eine Gesetzmäßigkeit finden und nach Gesetzmäßigkeiten oder nach einem Gesetz uns orientieren. Weil Naturgesetze sind wie veränderlich. Sind sie veränderlich? Nein. So, Naturgesetze sind vertrauenswürdig. Ich fliege gern. Warum ist Fliegen sicher? Weil es sich an was orientiert? An Gesetzen, die sich verändern? Nein. Auch wenn Sturm ist, wenn man weiß, wie die Winde sind und das Fluggerät ist entsprechend ausgestattet, dass es diese Gesetzmäßigkeit ausnutzen kann, so hebt es ab und kommt sicher an. Das heißt, das Fluggerät kann nur funktionieren richtig, weil es sich auf feste, nicht veränderliche Gesetze stützt. Wäre ja schlimm, wenn wir dächten, naja, plötzlich wandelt sich die Anziehungskraft der Erde oder irgendetwas, ja, und das passiert nicht. So, deshalb können wir die Gesetze der Natur als zuverlässig sehen. Und so war es meine Aufgabe, damit ich einen festen Standpunkt habe in dem, was ich beobachte, dass ich nicht zu einer Fehlschluss komme in meiner Beobachtung, weil man kann Dinge beobachten und zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. So muss es begründet sein mit einem Gesetz. Und so habe ich dann begonnen, die Dinge nach Gesetzes Grundsätzen, wenn ich so will, zu untersuchen. Weil ich möchte wissenschaftlich klar argumentieren und kann ich beweisen, dass es ein Gesetz dahinter gibt, dann kann ich auch beweisen, dass die Ursache der Krankheit da liegt. Habe ich keine Gesetzmäßigkeit, habe ich kein Gesetz, was dahinter steht, dann kann ich es als einen Effekt nennen, aber ich weiß nicht den Grund, wie das Ganze zusammenhängt. So, aus diesem Grunde nenne ich auch meine Vorträge das Gesetz des Lebens. Warum werden wir krank? Ich möchte in meinen Vorträgen und auch meinen Patienten keine Theorie erklären. Auch nicht eine Methode, gesund zu werden. Okay? Auch wenn es darauf hinausgeht irgendwann, dass wir verstehen. Was ich versuche zu ergründen und zu erklären, ist eine Struktur. Das heißt, wie entsteht die Sache? Da verstehen mich manche Menschen miss, das heißt, sie verstehen mich, die denken nicht, weil sie sagen, okay, du sprichst von dem und dem und dem. Ich möchte nicht eine Theorie aufstellen. Mir geht es darum, kann ich verstehen, wie dieses Wesen Mensch tickt und funktioniert? Weil wenn ich verstehen kann, wie ich funktioniere und ticke, dann kann ich mir den Reim machen aus den Dingen, oder nicht? Dann kann ich eins und eins zusammenzählen und dann komme ich auf einen klaren Boden. Weiß ich aber nicht, wie ein System funktioniert, dann habe ich keine Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Und aus der Natur habe ich gelernt, ich muss eine Funktion erkennen. Ich muss wissen, wie baut sich dieses Wesen Mensch auf und wo liegt das Problem, warum wir krank werden. So, das ist der Grund. Es ist eine, ich sage jetzt mal, Lehrstunde, dass jeder von uns nach, nicht nur empfinden, sondern nachdenken kann und zum selben Ergebnis kommen kann wie ich, ohne dass er studiert hat. Weil sonst hätte ich ja den Vorteil, sie müssten an mich glauben. Weil sie sagen, ja, er hat studiert, ich muss es ihm abnehmen. Das will ich nicht. Ich will, dass wir alle verstehen, so sind wir aufgebaut. Dann können wir uns Rechenschaft geben, warum wir krank sind. Dann können wir uns Rechenschaft geben, warum uns der Rücken wehtut oder der Magen oder der Schwindel kommt. Dann haben wir eine Fähigkeit der Selbstbeobachtung und eine Fähigkeit, der Dinge zu analysieren und sie auch wieder zu beheben. So, dass Sie verstehen, was ich versuche zu erklären. Das tue ich auch mit meinen Patienten. Ich erkläre ihnen, ich weiß, die Krankheiten, meisten Krankheiten sind heilbar, aber ich kann nichts für den Patienten tun, außer er versteht, was ihn krank macht. Und er ist bereit, diese Ursache wegzunehmen, so es in seiner Hand liegt, sie wegzunehmen. Und in den meisten Fällen liegt es in der Hand des Patienten. Er weiß es noch nicht. So, deshalb die Basis auf dem Gesetz. Ich nenne es deshalb Gesetz des Lebens, weil es ja im Leben festgeschrieben ist. Wir haben eine klare Ausübung. Und ich versuche, ein paar Dinge zu erklären. Punkt 1, damit es ein bisschen theoretisch wird, es, aber ich hoffe, es können es noch praktischer machen. Alles, was funktioniert, ist von unveränderlichen Gesetzen gesteuert. Können wir damit einverstanden sein? Ohne viel zu philosophieren. Alles, was funktioniert, vom kleinsten Atom bis zu dem Hirn eines Menschen, wird von unveränderlichen Gesetzen gesteuert. Es gibt keine chemische Reaktion, die nicht per Gesetz festgelegt ist. Es geht nur das, was geht. Ja, es geht nur die Dinge gehen, die wirklich vorgegeben sind zu gehen. So, alles, was funktioniert, keine Funktion, die wir heute haben von irgendetwas, ist nicht von klaren Gesetzen gesteuert. Wie können wir denn Handys bauen? Müssen wir ein paar Regeln festhalten, wenn wir Handys bauen? Ja oder nein? Ja, weil die funktionieren nur nach einer gewissen Regel. Kennst du die Regel, kannst du ein Handy bauen. Kennst du die Regel nicht, kann man keins bauen. So, alle Dinge, die funktionieren, die etwas tun müssen und sind von Gesetzen gesteuert, ob wir das beeinflussen können oder nicht. Der Punkt 2 ist, der Mensch ist so eine Funktionseinheit, okay? Funktioniert der Mensch? Ja? Glauben Sie, das Herz funktioniert nach einer Regel? Ja? Glauben Sie, die Dinge in unserem Körper funktionieren nach festen Regeln? Ganz klar. So, das heißt, der Mensch ist so eine Funktion. Also brauchen wir jetzt eine Definition für die Krankheit und eine Definition für die Gesundheit. So, was würden wir sagen, ist die Gesundheit. Gesundheit. Und hier Punkt 4, die Krankheit. Damit wir das, was ich hier gesagt habe, in ein Bild darstellen. Sie wissen, Bilder sagen mehr wie 1000 Worte. Ja, und ich muss mir immer alles bildlich vorstellen, damit ich es verstehe. So, sagen wir, hier ist sozusagen das ist das Gesetz des Lebens. Hier ist der Rahmen, die Straße, wenn Sie so wollen, die festgelegt ist, damit unser Leben gut funktioniert. Hier ist festgelegt, wie viel Sauerstoff wir brauchen und dass wir Sauerstoff brauchen. Hier ist festgelegt, die Nahrung, Wasser, die Temperatur und so weiter. All die Dinge, die für das Leben des Menschen notwendig sind, sind alle festgelegt. Ja, wir können nicht drumherum kommen. Wir haben ja, woher wissen wir, dass der Blutdruck 190 zu 100 zu hoch ist? Woher wissen wir das? Uns könnte ich sagen, naja, das ist ja sein Blutdruck. Das ist ganz okay. Er darf mit so einem leben, der andere lebt mit dem anderen Blutdruck. Wieso wissen wir das? Wieso sagen wir, der muss Tabletten nehmen, damit der Blutdruck runterkommt? Wir haben nämlich was getan? Wir haben den Blutdruck gemessen an ein paar gesunden Leuten und haben gesehen, der liegt in diesem Rahmen und das ist der normale Blutdruck. Weil es steht ja nirgendwo geschrieben, wie hoch der Blutdruck sein kann, oder? So haben wir das ganz klar aus der Natur heraus gesehen. Wir sind davon ausgegangen, dass wir Menschen alle gleich funktionieren. Also brauchen wir ungefähr den gleichen Blutdruck. Deshalb haben wir die Standards. Ob wir die jetzt beim Blutdruck haben oder bei den Bluttests, wie auch immer wir sie haben, wir haben diese Dinge aus der Erfahrung gesammelt und haben damit die Standards gemacht. Die verschieben wir manchmal, wenn es gewisse Vorteile gibt in der Medizin, zum Beispiel dem Cholesterol. Das Cholesterin hatte einen höheren Normalwert, wie es heute hat, vor ein paar Jahren, wo ich noch studierte. Man hat den Wert um 50 Punkte nach unten gelegt, weil damit kann man schon früher das Medikament, das den Cholesterin senkt, verordnen. Weil Cholesterin ist ja sehr gefährlich. Weil es kann ja Herzinfarkt machen, Schlaganfall und so weiter. Und so müssen wir den ja zu dem Wert bringen, der vorgegeben ist. Ja, so, Sie sehen, wir haben ganz klare Sachen. Wir denken, die Dinge sind vorgegeben, wie sie wirklich sein müssen. Sonst würden wir ja nichts einnehmen, um das Cholesterin zu senken, wenn wir wüssten, erhöhtes Cholesterin macht nichts. Oder? Wir sagen, was soll ich mir die Mühe machen, das wieder wegzutun? So, wir haben also in der Natur, in der Funktion des Menschen festgelegte Regeln. Und diese Regeln sind da und sie können gebrochen werden. Ich habe gemerkt, dass in den meisten Fällen, wenn wir die Regel brechen oder wenn wir an den Rand der Dinge kommen, wir eine Beschwerde bekommen. Etwas Unangenehmes. An der Temperatur kann man es am allerbesten zeigen. Wenn jetzt jemand hier zu hohe Temperatur hat oder in einer zu hohen Temperatur ist, was beginnt in seinem Körper stattzufinden? Ja? Er fängt an zu schwitzen. Und wenn es nach unten geht, fängt er an zu frieren. Das zeigt, ich bin in einer Randzone. Ich bin nicht mehr in der Komfortzone des Gesetzes. Also muss ich schauen, dass ich hier wieder hineinkomme. Das Schwitzen hat natürlich die Folge, dass man Wasser verliert. Ja, ich habe in diesen Ländern in Asien, da ist es sehr feucht und sehr warm, nachdem man da hingeht. Und da muss man manchmal in einem Vormittag, in 4 Stunden, 4 Liter Wasser trinken, damit man den Wasserhaushalt hält. Ja, weil die Temperatur ist groß, man schwitzt, das Wasser geht raus. So. Alle Dinge sind irgendwo zusammengebaut und man muss sie halt wissen und einhalten, sonst was passiert mit dem System, wenn ich jetzt dieses Wasser nicht getrunken hätte und weiter geschwitzt hätte. Ja, irgendwann mal, wahrscheinlich wäre ich entweder kollabiert oder hätte Schwindel bekommen, was auch immer der Körper dann für eine Krankheit macht, weil ich mich ja von dem Gesetz sozusagen entfernt habe. So, je mehr wir uns entfernen, wird aus den normalen Gefühlen, die uns die Not zeigen, die Krankheit. Und irgendwann mal gibt es natürlich die Toleranzgrenze überschritten und dann folgt der Tod. Und das kann man auf allen, in beide Richtungen im Leben tun. Man kann zu viel essen, zu wenig essen. Man kann zu viel trinken, zu wenig. So, wir sind auf einer Straße sozusagen festgelegt, dass wir das einhalten. So. Und die Krankheit. So, jetzt, wenn jemand krank ist und nicht weiß, welches Gesetz er bricht, kann er was tun? Bei der Migräne zum Beispiel. Wenn die Patientin seit 13 Jahren diese Migräneanfälle hat und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie das einmal die Woche 3 Tage haben, dann ist das nicht etwas, was man sagt, ist belanglos, obwohl es ja nur Kopfschmerzen sind, oder? Ja, und ich habe Migräne auch gehabt. Ich habe es zwar nicht so schlimm gehabt mit Erbrechen und mit sogenannter Aura, aber ich weiß, wie schlimm Kopfschmerzen sein können. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ist das Problem im Gesetz? Ja, so kann ich also auch nicht etwas wirklich unternehmen. Und diese meine Patientin, von der ich erzählte, die suchte natürlich nach einer Lösung. Und dann geht man zu wie vielen Ärzten? So viele, wie man findet, weil man hängt sich an jeden Nagel und denkt, hier kann ich eine Lösung finden. Und so hatte sie einen Kollegen, der erzählt ihr, dass er war in einer Klinik, in einer Privatklinik, wo ein Arzt Spritzenbehandlung macht. Das heißt, er spritzt irgendein Anästhetikum in den Nackenmuskulatur und so war seine Migräne weggegangen und so empfiehlt er ihr, da auch hinzugehen. Und natürlich geht sie hin, kostet 12.000 Euro, 5 Wochen Aufenthalt. Aber ist die Ursache der Migräne das Fehlen der Spritzen im Nacken? Ja oder nein? Nein. So, das heißt, auch wenn sie gewirkt hätten, wäre das Problem aus dem Menschen nicht rausgegangen. Wir haben ja, wenn wir den Beipackzettel bei Medikamenten lesen, eine Menge von Nebenwirkungen. Wie entstehen die Nebenwirkungen? Die Nebenwirkung entsteht dadurch, dass die Krankheit, das Problem im Körper, verlagert wird. Ja, an dieser Stelle kann ich das Symptom und das Wasser zurücktun, aber dafür kann ich es an einer anderen Stelle nicht. So geht die Krankheit an eine andere. Das war auch etwas, was mich am Anfang in der Praxis beeindruckte, dass wenn ich die Ursache nicht behebe, das heißt, wo das Gesetz gebrochen ist, dann verlagere ich nur ein Symptom. So, der Mensch, der eine zu eine Nase hat, operiert seine Nase. Noch im Krankenhaus kriegt er Schwindel. Und jetzt hat er seit 2 Jahren zwar eine offene Nase, aber jetzt schwindelt er. Das heißt, fühlt sich nicht so wohl. Was ist besser? Ja, eine zune Nase ist auch nicht das Angenehmste, aber ich denke Schwindel. Und wer weiß, wie schlimm Schwindel ist, ist auch nicht wirklich etwas, was man gerne hat. Ein junger Mann will sich unbedingt die Mandeln entfernen, weil er sagt, sie werden mir immer entzündet und ich kriege sie alle paar Wochen, die Mandelentzündung. Und ich sage ihm, naja, die Mandel ist ja nicht das Problem. Die Mandel ist ja nur das Opfer des Ganzen. Ich versuche ihm das zu erklären, aber er hat gehört, dass wenn man die Mandeln rausnimmt, dann ist man die Halsschmerzen los. Und so geht er in die Klinik und holt sich die Mandeln raus und nach einem Dreivierteljahr kommt er wieder zu mir in die Praxis und ist ganz begeistert, die Halsschmerzen sind seitdem nicht mehr da. Aber ich war sehr neugierig herauszufinden, wo sind sie denn hingegangen? Wo ist denn jetzt das Alarmsignal hin? Und dann erzählt er mir, dass er Knieschmerzen bekommen hat. Und dann denke ich, was habe ich gelöst mit meiner Mandelentfernung? Habe ich die Natur betrogen? Glauben Sie, man kann sie betrügen? Ich habe großen Respekt gefunden von den Naturgesetzen, weil mir ist klar geworden, wenn ich sie nicht verstehe, tue ich es gegen mich. Ja, ich mag das Symptom vorübergehend weghaben, aber es verlagert sich. So operiert sich der andere Patient das Knie und bekommt im Krankenhaus Asthma dafür. So, die Dinge, wenn man sie beobachten würde ganz genau, würde man fast schon im Krankenhaus die Verlagerung des Symptoms sehen. Viele Symptome aber verlagern sich nicht fühlbar. Das ist die Schwierigkeit und kommen dann plötzlich heraus als ein Tumor, der schon so gewachsen ist, der ist im Stillen gewachsen und da ist er zum Beispiel das Pankreaskarzinom, der Bauchspeicheldüsenkrebs ist sehr stillwachsend, aber wenn man es entdeckt, meistens ist jede Hilfe zu spät. Man unternimmt dann noch etwas, aber es ist eine Quälerei und meistens sehr seltenen Fällen kann überleben Menschen mit einem Pankreaskarzinom. So, das heißt, wir können mit der Natur nicht wirklich spielen. Deshalb wäre es wichtig, an welcher Stelle übertrete ich das Gesetz? An welcher Stelle komme ich von der Spur ab? Und das, was ich nirgendwo lesen konnte und nirgendwo finden konnte in den Büchern, ist nämlich das Problem der Gedanken. Spielen Gedanken für die körperliche Funktion des Menschen eine Rolle oder nicht? Und wenn, wie und welche? Weil wenn ich hier quasi das Gesetz übertrete und weiß es nicht, ja, weil ich denke, ich tue es ja richtig, dann wo lande ich? Ich kann ja nichts ändern. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und wenn jetzt die Migräne zum Beispiel von Gedanken käme, wer müsste was ändern? Ja, was müsste man tun? Aber Sie finden keine Beurteilung und Systematik des Denkens in der Medizin. Oder finden wir das? Haben wir eine klare Linie, wie wir sagen, Nahrung, das und das und das brauchen wir, weil das und das macht das. Die Temperatur, das Wasser, den Sauerstoff, den Schlaf, all das haben wir festgelegt und können es beobachten. Aber was ist mit Gedanken? Und das war das, was mich dann neugierig gemacht hat und so konnte ich dann mit der Zeit herausfinden, dass Gedanken doch ein System haben und eine Rolle spielen für die Gesundheit des Körpers. So, kommen wir nochmal zurück zur Definition. Es ist deutlich, wenn wir von Funktion ausgehen, Gesundheit ist per Definition, vielleicht nicht die WHO-Definition, aber diese praktische, funktionelle Definition ist, Gesundheit ist eine normale Funktion, groß geschrieben, ja, des Organismus. Weil innerhalb des Gesetzes. Und die Krankheit ist damit per Definition eine Fehlfunktion oder Dysfunktion. Ja, eine Fehlfunktion oder Dysfunktion des Organismus weil irgendwo das Gesetz gebrochen. Man hat die Gesetzmäßigkeit des Körpers verlassen und das führt zu einer Fehlfunktion. Deshalb, was müssen wir wissen, damit wir gesund sind? Und das auf die Gedanken bezogen, aber die positiven Gedanken. Aber was müssen wir wissen letztendlich? Was müssen wir kennen? Ja, wir müssen die Straße kennen. Wir müssen wissen, wie wir fahren müssen im Leben. Ob das jetzt Gedanken sind oder Nahrung und Trinken und Schlafen, alles gehört in ein Paket zusammen. Gedanken sind nur ein Teil, aber Sie werden sehen, es ist der Hauptteil der krankmachenden Ursache. So, ich muss also Gesetzmäßigkeiten forschen. Und würden wir in der Wissenschaft nach Gesetzmäßigkeiten forschen, dann kämen die Uni von Freiburg und die Uni von Sydney zum selben Ergebnis. Weil wir würden Gesetze entdecken. Wir schauen nicht auf die Basis, sondern wir gucken nach Effekten. Unsere Studien sind so geleitet, dass wir einen Effekt sehen wollen. Wir betrachten hauptsächlich Effekte. Wir gucken nicht auf die Wurzel. Wir schauen, warum ist der Ast schief? Und treffen unsere Beobachtungen darüber und philosophieren, aber wir wissen nicht, wo wird der Ast gesteuert, damit er schief wächst? Oder was hat ihn schief gemacht? So, diese Dinge sind uns nicht so geläufig. Das heißt, wir gehen nicht in der Wissenschaft auf die Basis. Wir betrachten Effekte. Und da ich gesagt habe, okay, die Gesetze sagen es mir, muss ich es also herausfinden. Und so habe ich mich natürlich auf das Gesetz gestützt und habe gesagt, okay, wie läuft das Ganze ab? Was ist das Gesetz, was an der Basis steht? Und so fand ich heraus, dass, das ist ja der Punkt 5, alles, was funktioniert, braucht was? Kann etwas funktionieren ohne was? Alles, was funktioniert, braucht was? Ja, Was braucht alles, was funktioniert? Die Gesetze sind klar, die Gesetze steuern das Ganze. Aber die Gesetze sind nicht der Inhalt dessen, was man braucht, um zu funktionieren. Und die Struktur ist festgelegt, ja? Bitte? Ganz einfach, Sie sind schon lange, die haben den Fußboden schon verlassen. Grundlagen, das heißt Grundbedürfnis, das heißt braucht Energie, ja? Oder Kraftstoff. In der Medizin nennen wir das Grundbedürfnis. Okay, können wir damit mitgehen? Alles, was funktioniert, braucht Energie. Und jetzt kommen wir zu dem Grundgesetz. Ich nenne es das Grundgesetz aller Gesetze, weil es wirklich die Basis aller Gesetzmäßigkeiten gibt, die wir hier erleben und erfahren können und bestätigen können. Und auf dieses Gesetz baut dann auch die ganze medizinische Haltung, warum wir krank werden. So, wir haben also hier das Grundgesetz. Und ich male es so wie ein Sockel, so wie ein Fundament, ja. Und alle Gesetze, die Sie in der Natur finden, haben eine Verbindung zu diesem Gesetz. Also entspringen aus diesem Gesetz. Und dieses Gesetz wird als Ergebnis, vordergründig wird es genannt, das Gesetz von Wirkung und Ursache. Das heißt, das Gesetz sagt aus uns, warum jede Ursache, jede Wirkung was haben muss? Eine Ursache. Ja, Ursache und Wirkung. So, warum kann ich nicht davon ausgehen, sagen, die Migräne hat keine Ursache? Ja, neulich kam ein Herr zu mir, der hatte sein linkes Ohr war voll mit diesem Eiter, und als ich dann das alles absaugte, dann sah man auf dem Trommelfell dieses wilde Fleisch. Warum kann es nicht sein, dass dieses wilde Fleisch von nichts wächst? Muss ja einen Grund haben, muss es? Das heißt, warum gibt es keine Wirkung ohne Ursache? Weil wenn es eine Wirkung ohne Ursache gäbe, dann könnten wir ja sagen, naja, ist einfach so. Aber das gibt es nicht. Per Gesetz braucht alles Energie. Per Gesetz muss also ein Gesetz geben, was mir erklärt, warum jede Wirkung eine Ursache hat. Und dieses Gesetz ist es, was wir wissen müssen. Man lernt es in der Physik und man lernt es überall. Es hat unterschiedliche Namen. Ich habe versucht, es so zu nennen, wie ich es auch selber ausdrücken kann, funktionell. Und so heißt dieses Gesetz, alle Energie, welche ein System nutzt, um zu funktionieren, kommt von wo? Kommt von außerhalb des Systems, natürlich. Ja? So, alle Energie, welche ein System nutzt, um zu funktionieren, kommt von außerhalb des Systems. Kann sich das Auto seinen Sprit herstellen? Ja? Da hätten wir ja schon längst ein Auto, dann kostet es natürlich keine 50.000 Euro, sondern 1 Million, damit es sich dann auch lohnt, weil es funktioniert ja dann aus sich selbst heraus. Geht das? Nein. Wenn ich ein Handy steuere und Handy herstellen muss, was muss ich mir zuerst vorstellen? Was muss ich zuerst tun? Ich muss wissen, wie soll es, mit welcher Energie muss es gesteuert und funktionieren. So, nichts, was funktioniert, kann ohne Energie funktionieren. Und alles, was funktioniert, dessen Energie kommt von außerhalb. Damit können wir sagen, jede Wirkung muss eine Ursache haben. Weil kann etwas sein ohne Energie? Kann etwas wirken ohne Energie? Ja oder nein? Nein. Also muss ich ganz klar sagen, okay, ich muss verstehen, was macht die Sache krank? Ich muss verstehen, was macht dieses Wachstum auf dem Trommelfell? Ich muss verstehen, was macht die Migräne? Ich muss verstehen, was macht den Krebs? Weil es kann nicht ohne einen Input an Energie entstehen. Es muss irgendwie gemacht werden. Und das, was es macht, ist nicht in sich, sondern muss von außen kommen. So, dieses Grundgesetz, dass alle Funktionen quasi an der Basis steckt, ist das, was ich genommen habe und gesagt habe, okay, wie kann ich herausfinden, wie der Mensch krank wird? Weil die Wirkung muss eine Ursache haben. Ich muss ganz klar die Ursache feststellen, dann, damit ich fähig bin, die Not wieder zu erledigen und zu lösen.